Wie fühlt sich ein Prüfungsflug wirklich an? In dieser Folge spricht Johann offen und ehrlich über seine praktische Prüfung vom Moment des Abhebens bis zur Landung. Wir nehmen euch mit in seine Gedankenwelt. Was lief gut? Wo war er unsicher? Und wie geht man mit der ganz normalen Nervosität um? Eine persönliche Folge für alle, die selbst bald zur Prüfung antreten oder sich einfach daran erinnern wollen, wie es damals war. Mit fachlichen Einblicken, ehrlichen Worten und einem klaren Ziel, gut zu machen.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin Johann, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge in der Privatpiloten-Lounge und erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zum bestandenen praktischen Prüfungsflug zur PPLA.
Moin Fritz, ja, vielen Dank.
Wie geht's dir?
Wunderbar, ist ja nach dem Urlaub, die Hörer haben es mitbekommen. Ich bin erholt, ich freue mich auf die nächsten Flüge und jetzt darf ich ja endlich selber.
Jetzt darfst du ganz alleine fliegen und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, lieber Johann. Wir möchten mal deinen Prüfungsflug jetzt mit dir durchgehen. Wir hatten das ja in der Vergangenheit schon mal mit dem einen oder anderen versucht. Das hat ja leider nicht hingehauen, weil die irgendwie immer noch in der Prüfung kleben oder in der Ausbildung. Du hast es jetzt endlich geschafft. Lass uns mal an den Tag der Wahrheit zurückgehen, gedanklich. Mhm. Wie ist dieser Tag für dich abgelaufen? Also so vom ersten Kontakt mit dem Prüfer bis zur Nachbesprechung.
Ja, ich würde sagen, das war ein sehr entspannter Tag. Es war warm bei uns, war schönes Wetter. Das heißt, ich musste mich darum schon mal nicht kümmern, irgendwie groß noch, passt das nicht. Das Wetter war super. Auch der Kontakt war super. Und was besonders war, ich war nicht der einzige Prüfling. Also bei uns wurden gleich zwei Leute auf einmal geprüft. Und ich muss sagen, ich war der Zweite. Das heißt, wir haben morgens um 9 haben wir uns getroffen mit unserem Hauptfluglehrer, der hat uns nochmal gut zugeredet, nochmal so die wichtigsten Sachen schnell mal drüber geguckt. Da haben wir den Flieger noch zusammen fertig gemacht, bis dann der Prüfer irgendwann kam. Und dann ist er erstmal mit dem anderen los. Also nachdem wir diese Ground Portion, über die wir später reden, gemacht haben, ist der dann erstmal los. Und ich hatte dann erstmal gute 1,5 Stunden Entspannung am Flugplatz.
War das denn wirklich Entspannung für dich oder warst du nervös, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt erst nochmal alle Handgriffe im Cockpit durch? Was hast du gemacht?
Nee, das Fliegen an sich war für mich kein Thema. Also wo ich wirklich aufgeregt war, war die Flugvorbereitung, bin ich ganz ehrlich. Das war jetzt nicht so, dass ich es nicht kann, aber es war jetzt nicht so mein Lieblingsteil, dieses ganze blöde Rumrechnen. Witzig war auch, dass der andere Flugschüler ein bisschen anders vorbereitet hat als ich. Von daher war das dann interessant zu sehen, weil wir diese Flugdurchführung jeweils gleichzeitig gemacht haben. Also der eine hat erzählt, wie er fliegen würde, dann hat der andere erzählt, wie er fliegen würde. Das ist natürlich witzig, wenn der eine sagt, ich starte 08 raus und der andere sagt, ja, ich mache 26. Hä? Wie geht das? Aber sobald dieser Teil durch war, war ich eigentlich entspannt, weil das Fliegen, also das, ich habe jetzt so viele Flugstunden auch mit dir zusammen und sowas, das Fliegen war eigentlich kein Thema für mich. Es war wirklich eher dieser Teil Flugdurchführung, eventuelle Theoriefragen und wenn er oben irgendwas Komisches fragen würde. Aber vor dem Fliegen an sich hatte ich keine Angst, bis vielleicht auf diese eine Übung, auf die wir später noch kommen.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Du musst ja nicht alles auswendig können, ne? Durftest du denn für die Flugvorbereitung jetzt, also was weiß ich, Weighted Balance, durftest du SkyDemon benutzen oder musstest du wirklich alles zu Fuß ausrechnen?
Ich weiß nicht, ob ich SkyDemon hätte benutzen dürfen. Ich habe es jedenfalls nicht gemacht. Ich weiß von anderen Kollegen, die diesen Flugplaner FL95 für ihren Flug mit dem Prüfer auch benutzt haben. Den habe ich auch tatsächlich noch mal extra laufen lassen, nachdem ich meine Flugplanung gemacht habe, ob der ungefähr auf die gleichen Werte kommt. Und der hat ja auch einen Weight-and-Balance-Rechner und sowas. Wobei, das habe ich per Hand gemacht, weil das auch relativ einfach ist in der Aquila. Das sind 4 Felder, bisschen plus mal und das war's dann. Also da ist das Weight and Balance in der Aquila nicht so wirklich schwierig.
Okay.
Genauso wie die Start- und Landestreckenberechnung, das sind ja nur ein paar Linien zeichnen. Das war jetzt weniger das Problem. Da war es dann eher interessant, auch gerade so in der Vorbereitung. Es war ein extrem heißer Tag. Das waren ja so diese Hitzerekordtage im Juni, wo wir um 9 Uhr hatten wir, glaube ich, schon irgendwie 25 Grad. Und dann haben wir noch drüber diskutiert, mal, wenn ich so auf die Flugwetter-App geguckt habe, hat er mir für meinen Flugzeitraum irgendwas von 28 Grad angezeigt. Mein Fluglehrer meinte, nee, rechne ruhig mal mit 34, was auch gut war, weil ich am Ende fast 1,5 Stunden später geflogen bin, als ich geplant hatte. Und da waren es dann eher so diese 32, 33 Grad. Also das waren so die Diskrepanzen damals. Und ich durfte, wie gesagt, alles nutzen.
Okay.
Und jetzt diese klassischen oder die elektronischen Helferlein, die wir sonst bei unseren Flügen haben, wie SkyDemon, ForeFlight, sonst was nicht. Ich habe das alles von der Hand schön gemacht. Das war okay. Da musste ich auch in der Karte noch mal ein bisschen rumschmieren, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Also ich mache mir meine Striche in die Karte, damit ich weiß, wo ich wann sein will. Aber ich schreibe mir normalerweise keine Kurse in die Karte und sowas. Aber für die Prüfung habe ich es jetzt halt mal gemacht.
Okay, also so wie wir das alle noch so kennen aus der Ausbildung, schön VFR-Karte, das Hamburgblatt auf dem Schoß, links, rechts den Flugdurchführungsplan. Und dann hat Johann sich da alles notiert und ist geflogen.
Genau. Erzähl Wobei, am Anfang geht es ja erstmal noch, dass man sich zusammensetzt und praktisch mit dem Prüfer alles durchspricht. Ne? Und das war ganz witzig, weil mein anderer Kollege, ich glaube, der war ein kleinen Ticken aufgeregter als ich. Deswegen, wenn er eine Frage gestellt bekommen hat, hat er relativ viel erzählt, sodass ich dann weniger erzählen musste, beziehungsweise nur noch sagen musste, jo, habe ich auch so. Das kam mir ganz entgegen, ehrlich gesagt. Also das war jetzt, da gab es auch so 1-2 Fragen in Richtung Gewitter oder in irgendwas, wo ich gedacht habe, okay, bin froh, dass er das jetzt beantwortet hat.
Also der hat sich mit euch hingesetzt und hat euch da auch noch mal so ein paar Fragen aus dem Theorieteil gestellt.
Ja, also genau. Also so zum Thema Lufträume, was für Abstände müssen wir denn zu Wolken einhalten? So diese klassischen Fragen, also alles, was man eigentlich wissen sollte. Ja, also es war jetzt kein Theorieteil von Fragen, die du noch nie gehört hast oder nur einmal in deiner theoretischen Prüfung, sondern schon gängige Sachen. Aber es waren für mich waren das so Sachen, ach ja, darüber habe ich mir noch gerade gar keine Gedanken gemacht.
Ah, okay.
Aber ansonsten hat auch der Prüfer, also der hat eine sehr angenehme Atmosphäre geschaffen, hat von vornherein gleich gesagt, okay, also erstmal, ich möchte, dass ihr hier besteht, aber ich möchte auch, wenn ich später fliege, dass ich sicher fliegen kann und wenn ich weiß, dass ihr in der Nähe seid. Das ist, glaube ich, so seine Herangehensweise gewesen. Und wenn er das Gefühl hätte, dass wir uns beim nächsten Mal umbringen, so hat er es auch gesagt, also wenn ich morgen die Zeitung aufschlage und dann steht da, Johann ist auf den Boden gekracht, ist halt blöd gelaufen, dann hätte er uns dann nicht durchkommen lassen. Aber ansonsten war es schon sein Ziel, dass das eine angenehme Atmosphäre ist und hat auch von vornherein gesagt, ich werde euch jetzt in keine Fallen laufen lassen. Wenn ihr Hilfe braucht oder sowas, dann sagt es. Also er hat von vornherein die Spielregeln klar gemacht und auch deutlich gemacht, was ist ein Go und was ist ein No-Go. Und wenn irgendwas mal was schief geht, dann ist das kein Weltuntergang und man muss sich nicht den Kopf darüber machen.
Ja, also wirklich extrem fair, der Mann. Ja. Wie war das so mit der ersten Kontaktaufnahme? Also du bekommst deinen Prüfungstermin, dann weißt du, ich darf dann und dann zur Prüfung. Dann musst du ja mit dem Prüfer Kontakt aufnehmen.
Genau. Du kriegst dann ja so einen Brief von deiner, wie heißt das, Regierungspräsidium, Landesluftfahrtbehörde, bla bla bla, irgendwie sowas.
Ja, genau.
Und da stehen dann die Kontaktdaten drin, dann schreibst du denen und meistens gibt's dann ja schon einen Termin. Dann hatten, dadurch, dass wir 2 waren, hat er gesagt, okay, es gibt eine Strecke im Norden, eine Strecke im Süden, wer fliegt welche Strecke? Das haben wir uns dann aussuchen dürfen und dann haben wir die halt vorbereitet, so ungefähr 2-3 Tage im Voraus.
Okay. Dann habt ihr da drauf eure Flugplanung gemacht.
Genau.
Dann hat er da drüber geguckt.
Eben, dann haben wir alles natürlich dabei gehabt. Das ist natürlich auch das Wichtige. Auch wieder, wenn man sonst mit SkyDemon unterwegs ist oder so, dann vergisst man ja auch gerne mal, dass man vielleicht die Anflugblätter dabei haben sollte von den Flugplätzen, wo man hinfliegt, ne? Nicht nur die große ICAO-Karte, sondern auch die Anflugblätter, ganz nett. Meine Strecke zum Beispiel ging in die Hamburger Kontrollzone rein. Das heißt, ich sollte auch einen zumindest mal das Arrival-Chart von Hamburg dabei haben, wo halt die ganzen Tower-Frequenzen mit drauf sind. Und ja, sowas sollte man dann halt dabei haben. Ich habe, was weiß ich, noch ausgefüllt. Also Wetter hatte ich jetzt nicht ausgedruckt. Das haben wir dann tatsächlich über die Flugwetter-App gemacht, beziehungsweise, ja doch, Flugwetter-App. Und die NOTAMs zum Beispiel habe ich morgens noch tatsächlich mir im AIS-Portal von der DFS für meine Strecke rausgeholt und ausgedruckt. Also so, mit so viel Papier, wie ich da zur Prüfung gegangen bin, bin ich, glaube ich, noch nie geflogen.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich erinnere mich an meine Dreiecksflüge. Was ich da an Notam-Papier dabei hatte, das war unglaublich. Das war der absolute Knaller. Also das ist, glaube ich, once in a lifetime, dass du so viel Papier mit dir rumschleppst.
Ja.
Weil sonst hast du es eh auf dem iPad in SkyDemon, sind wir ehrlich.
Ja, natürlich. Da guckt man mal drüber und dann reicht das.
Okay. Lass uns mal zum Outside-Check gehen. Wie genau hat er dir auf die Finger geguckt, der Prüfer?
Gar nicht. Wir haben das vorher mit unserem Fluglehrer gemacht. Und da ich ja sowieso der Zweite war, habe ich noch mal praktisch einen extra Outside-Check gemacht, nachdem die Maschine gelandet ist. Aber da fallen natürlich so ein paar Sachen weg. Dwaynen muss ich da nicht mehr. Die Maschine war da schon in Bewegung, macht sowieso keinen Sinn mehr. Solche Sachen sind dann nicht gewesen. Ich habe ihn dann noch mal, bevor wir eingestiegen sind, gesagt, Outside-Check habe ich gemacht, das habe ich überprüft, weil ich habe gelernt, das, was du ihm sagst, das wird er nicht fragen.
Und du hast natürlich immer schön die Checkliste auch in der Hand gehabt, ne?
Natürlich. Und das war ja auch noch eine Diskussion tatsächlich, die ich mit meinem Hauptfluglehrer hatte. Es gibt ja eine Du-Checkliste und eine Checkliste, ne? Also es gibt ja Leute, die lesen den Punkt vor, machen ihn, nächster Punkt machen. Die anderen, und so habe ich es auch ein bisschen mehr gelernt, die arbeiten ihre Flows ab und haben dann noch eine Checkliste. So. Also von wegen, ich mache meinen Flow und dann mache ich, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht. So ein bisschen wie in der großen Fliegerei auch. Und für die Prüfung habe ich mir das tatsächlich anders angewöhnt, also eher dieses Vorlesen machen. War also für mich eine kleine Umstellung.
Mhm. Ich muss noch mal ganz kurz, eine Frage habe ich noch zur Strecke. Weil er gesagt hat, es gibt eine nördliche und eine etwas südlichere Strecke, die geflogen werden kann. Seid ihr die dann im Detail durchgegangen, wie ihr da fliegt? Also wenn du jetzt durch die Kontrollzone Hamburg fliegst, musst du ja über die Pflichtmeldepunkte. Habt ihr das ganz genau besprochen, wie du da zu fliegen hast?
Naja, er hat halt gesagt, so stell mal deine Strecke vor. Dann habe ich gesagt, ja, ich will hier in Stade starten. Dann fliegen wir zu unserem neuen Pflichtmeldepunkt Hotel, der ja früher Whisky war. Von da aus würde ich dann, da hieß es nur mit einem über den Hafen. Da habe ich gesagt, ich würde dann so bis zur Kühlbrandbrücke fliegen, die ja früher ein Pflichtmeldepunkt war. Und dann wieder raus und dann zurück nach St. Michaelisdorn, das war dann der nächste Flugplatz und dann wieder nach Stade. Das habe ich ihm am Anfang gezeigt. Ich hatte ja überall meine 5-Minuten-Marker an der in der Karte reingemalt. Ich hatte mir noch andere zwischen Hotel und St. Michaelisdorn hatte ich mir noch 1-2 Wegpunkte rausgesucht. Ich glaube Glückstadt oder sowas war das, damit ich weiß, passt das, wo ich bin? Wobei, es ist ja nicht so schwierig, einfach nur der Elbe lang. Das sind wir einfach mal durchgegangen. Da ist er mal ganz kurz so drüber gegangen, passt das mit den Zeiten und mit dem, was für einen Sprit haben wir denn da noch drin? Weil das war natürlich so ein Thema. Wir wollten 2 Flüge machen. Die Aquila kannst du, das wissen wir ja beide. nicht voll tanken, wenn da zwei halbwegs erwachsene Personen drin sind. Das heißt, wir mussten dann schon genau rechnen, also mein Kollege und ich, passt das mit dem Sprit am Ende? Ja, ich habe okay. natürlich dann auch noch mal ein bisschen anders mit den Gewichten rechnen müssen, weil mein Flug war der zweite, das heißt, die Aquila ist dann ein bisschen leichter gewesen. Das haben wir alles noch mal grob besprochen. Also ich habe jetzt nicht noch mal den Taschenrechner rausgeholt, aber wir haben das dann so überschlagsmäßig gemacht.
Okay. Johann, würdest du mir einen Gefallen tun für diejenigen, die den Podcast hier auf YouTube gucken? Könntest du freundlicherweise bitte einmal deinen Bildschirm teilen, ja, dass wir mal deinen schauen. Flugplan auf Flysto sehen? Diese tolle App, ich habe es mir jetzt auch mal eingeblendet. Also du bist ja eine sehr schöne Route geflogen, gestartet in Stade, wie du eben gesagt hast, Kühlbrandbrücke vorbei, so ein bisschen in die Kontrollzone von Hamburg, also ein gutes Stück in die Kontrollzone von Hamburg reingeflogen.
Mhm, warte mal. Ah, ich kann leider irgendwie nicht drauf zugreifen gerade.
Kannst nicht drauf zugreifen. Okay, schade. Dann werden wir es den Zuschauern mit Worten bildlich näher bringen. Mhm. Also ein gutes Stück in die Kontrollzone von Hamburg rein. Und dann hast du dich nördlich der Elbe, bist du weitergeflogen. So mit genau. 1700 Fuß.
Also das war ja schon mal das Interessante. In Stade, wenn du rausstartest, und ich bin ja nach Westen hin rausgestartet, dann musst du relativ schnell aus der Platzrunde dich bei Hamburg anmelden, weil du schon fast über dem Pflichtmeldepunkt bist. In der Prüfung kommt aber auch noch eine Artis-Abhören dazu, wenn du es jetzt ganz richtig machen willst. Ne?
Ja.
Da war der Prüfer auch wieder ganz nett. Der hat mir dann gesagt, komm, ich übernehme kurz. Also wir waren irgendwie auf Überplatzrundenhöhe, was waren das? Ja, so 1700 Fuß, genau wie du es sagst, hat er dann übernommen und ich konnte in Ruhe die Artis abhören und mir das aufschreiben, so dass ich mich dann ganz brav mit allen Informationen, die dazugehören, bei Hamburg Turm anmelden konnte. Und dann sind wir über Hotel halt in die Kontrollzone rein. Und weil so ein super schöner Tag war, war es picke, packe voll. Also praktisch zeitgleich mit uns am Pflichtmeldepunkt war eine Cessna, die kam aus Itzehoe. Die ist die ganze Strecke hinter uns hergeflogen, fast in Formation. Das war schon spannend. Und uns kamen auch mindestens drei Flugzeuge entgegen. Normalerweise hätten wir nämlich viel früher abdrehen wollen. Der wollte ja nur sehen, okay, kann der mit dem Tower funken? Und da das geklappt hat, wollte er eigentlich dann viel früher abdrehen, aber da kam uns immer einer entgegen, weswegen wir fast tatsächlich bis zur Kühlbrandbrücke, also ehemals Sierra 2, geflogen sind, bevor wir dann umdrehen konnten. Und da war dann auch wirklich viel Luftraumbeobachtung dabei, was glaube ich ganz gut war, dass er einfach gesehen hat, weil das ist ja das, was die Prüfer sehen wollen, ne? Wie reagiert er in solchen Situationen? Was macht der? Gerät der in Stress oder hat er das im Blick, was hier passiert? Nutzt der mich? Ne, wenn der Prüfer dabei ist, kannst du ihn ja praktisch auch als Crewmitglied nutzen und sagen, siehst du den? Hast du den im Blick? Das war also schon ganz hilfreich sogar vielleicht, dass es so voll war.
Okay. Das mit dieser Cessna, mit der hinterherfliegenden, hatte ich das sehr gestresst?
Nö,
gar nicht. Oder hast du gesagt, okay, mein Gott, ist halt jetzt einfach so, heute ist viel los, Punkt?
Naja, also es war so, ich bin ja noch nicht mal wirklich zum Pflichtmeldepunkt gekommen, weil wir diese Cessna gesehen haben. Ich habe gesagt, oh, die ist aber genau auf den gleichen Kurs und fast gleich hoch. Dann haben wir beide beschlossen, okay, gut, dann fliegen wir nicht nach wirklich bis zu dem Pflichtmeldepunkt, sondern bleiben auf der südlichen Elbseite, was generell für die Leute, die hier viel fliegen, fast immer so die Strecke ist. Man fliegt südlich der Elbe rein nach Hamburg und nördlich der Elbe raus, so ein bisschen wie halt so Straßenverkehr. Und deswegen haben wir uns da gleich eingeordnet. Und dann, als ich dann gesehen habe, okay, erstens, der hat uns im Blick, hat er ja dann auch gemeldet, und der bleibt auf einer halbwegs stabilen Höhe und Entfernung hinter mir, dann war das okay für mich und dann war gut. Dann habe ich mich eher nach den Entgegenkommern orientiert, weil da weißt du ja nicht, wo sind die, in Hamburg war es auch schwierig, die auszumachen, weil die waren teilweise unter uns. Das heißt, da war praktisch, die waren irgendwo ein weißer Punkt über der Stadt. Das war dann schon schwieriger, die zu sehen. Und einige habe ich auch erst so auf der Flysto-Aufzeichnung gesehen. Das liebe ich ja an diesem Tool. Du kannst dir dann das Replay angucken und anhand der ADS-B-Daten zeigt er dir die ganzen anderen Flieger um dich herum an. Und dann denkst du, ach Mensch, da war auch einer.
Ja, das hatte ich, diesen Aha-Effekt hatte ich letztes Jahr, als wir in Polen waren. Da sind wir von vielen Flugzeugen gekreuzt worden, da ich sagte, ach guck mal, da war ein Flugzeug, ist ja Wahnsinn. Mhm. Südlich von Hamburg gibt es ja auch noch, da im Südosten gibt es ja auch noch einen Segelflugplatz. Ne? Das kommt ja, glaube ich, auch noch erschwerend hinzu, dass die wahrscheinlich an dem Tag auch in der Luft fahren, die Damen und Herren. Ne?
Ja, wobei die lassen eigentlich den kontrollierten Luftraum halbwegs in Ruhe.
Okay. Wie war das so mit der Funkdisziplin? Wie viel Wert oder wie genau hat der Prüfer dir da auf die Finger geguckt?
Das weiß ich nicht. Ich habe gefunkt wie immer, was ein bisschen disziplinierter ist als du, was die meisten Leute ja wissen.
Entschuldigung, ich funke total diszipliniert.
Ja, du reichst nicht ganz an Arne dran, aber ihr beide nehmt euch nicht viel.
Okay, also du hast das ein bisschen mehr nach Lehrbuch wahrscheinlich gemacht, ne?
Ja, ich habe das schon ein bisschen mehr nach BZF-Standard gemacht, wobei auch dieses, also gerade wenn es darum ging, irgendwie die Flieger zu suchen oder diese Umkehrkurve zu koordinieren und sowas, da gibt es ja keine Phrasiologie, sondern dann sagst du halt einfach, was du machen willst und fertig. Und hat mir der Prüfer gesagt, hätte ich aber auch gemacht, beim Einleitungsanruf nach Hamburg-Turm habe ich gleich gesagt, dass das ein Prüfungsflug ist. Der Lotse hat mir auch viel Glück gewünscht, als wir dann uns abgemeldet haben. Ich glaube, das ist auch immer ganz gut, wenn man das macht.
Ja, dann haben die, glaube ich, auch noch mal ein Auge mehr auf dich, ne?
Mhm, ich glaube schon.
Okay. Sag mal, hast du dir eigentlich Gedanken darüber gemacht oder war das für dich generell ein Thema, dass du dir überlegt hast, wie du dich verhältst, wenn du dich verfliegen solltest oder wenn du einen Pflichtmeldepunkt vielleicht verbaselst?
Nee, weil ich mir ziemlich sicher war, dass das nicht passieren würde. Die Strecke, die ich geflogen bin, bin ich sowohl in Realität als auch im Sim so häufig abgeflogen. Ich habe diese Strecke natürlich, jeder kennt mich, diese Strecke bis zum Erbrechen im Sim-Simulator geflogen. Vor allen Dingen bei jedem Wetter, schlechten Wetter, guten Wetter, marginalen Wetter. Ich habe auch diese ganzen Stall-Übungen und sonst was alles im Simulator komplett einmal nachgespielt. Also, dass ich mich da verfliegen würde, war mir eigentlich klar, dass das nicht passieren würde. Wenn ich diese südlichere Runde genommen hätte, wäre das eher machbar gewesen. Deswegen, als es noch nicht feststand, wer welche Route kriegt, habe ich da diese Route häufiger mal im Simulator abgeflogen, um mir schon mal zu überlegen, okay, wo sind hier Auffanglinien, wo ist eine Autobahn, wo ist ein See, wo ist eine Stadt und so weiter. Weil die wäre von Hamburg Richtung Rothenburg-Wümme gegangen und dann sind sie, glaube ich, nach Zeven oder sowas. Und da ist ja einfach, ja, plattes Land, ne? Da ist nicht so viel. Mhm. Und da, wo ich lang geflogen bin, das ist ja einfach, Stade Hamburg gibt es nur eine Strecke und die ist veröffentlicht. Und von Hotel zurück nach St. Michaelisdorn, das ist einmal an der Elbe entlang. Da kann man sie auch nicht groß verfliegen.
Ja, das stimmt, das ist richtig. So. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeluschert in die Karte. Ich muss gerade noch mal gucken. Warte mal, ich muss mal schnell den Reiter umstellen. So, also schön nördlich der Elbe entlang und dann nach St. Michaelisdorn. Was habt ihr da oben gemacht? Weil da sehe ich Landungen bei dir.
Ja, die Landung kam erst später. Also zwischendurch so ungefähr 20 Minuten sind wir da geflogen. Haben wir mal so die ersten Kreise gemacht. Vorher haben wir ein bisschen Smalltalk gemacht, war auch ganz interessant. Und dann haben wir so die ersten Kreise gemacht, 30 Grad, 45 Grad. Das war alles ganz entspannt. Die Kurve, also da habe ich einen Linkskreis, einen Rechtskreis gemacht und das war's. Dann sind wir weitergeflogen bis nach St. Michaelisdorn. Da wollte er natürlich sehen, da gibt es eine EDR von einem ehemaligen Atomkraftwerk, glaube ich, da bei Brunsbüttel oder so, dass ich da gucke, dass ich da entweder drumherum fliege oder oben drüber bleibe. Und dann haben wir gesagt, irgendwann muss ja ein Motorausfall kommen. Und er hat das vorher schon, also schon bei der Besprechung gesagt, er mag es eigentlich nicht, einen Motorausfall zu simulieren irgendwo über ein Land, wo man ein Feld sucht, sondern der Motorausfall wird wahrscheinlich irgendwo in der Nähe eines Flugplatzes passieren. Fand ich ganz fair. Ein Feld hätte mich jetzt auch nicht gestört, weil alle unsere Fluglehrer haben das mit uns gemacht. Sobald wir auf Überland gegangen sind, ist irgendwann der Motor ausgefallen und du hast hier ein Feld gesucht. Also davor hatte ich jetzt auch keinen Stress. Aber wenn du einen Flugplatz hast, ist es ganz angenehm. Was wir dann beide gesagt haben, ach komm, jetzt machen wir mal was Interessantes. Wir haben den Motor, wir haben hochgerechnet, ja, wir sind hier so auf 2600 Fuß. Mit der Gleitrate von der Aquila bräuchten wir so ungefähr 5 Meilen bis zum Flugplatz. Und dann, das hat sich ungefähr gepasst, dass das über dem Nord-Ostsee-Kanal war. Und dann ist der Motor halt genau da ausgegangen. Also nicht aus, aber der Schub war weg. Und dann sind wir da runtergeglitten, gute fünf nautische Meilen lang. Und das war schon eine spannende Erfahrung, weil wir hatten ordentlich Wind an dem Tag. Und ich musste auch ordentlich vorhalten. Und er hat mir auch so ein bisschen immer Tipps gegeben. Ja, passt das nicht? Musst du noch weiter vorhalten? Also er hat mich einmal so ein ganz klein bisschen korrigiert, weil sonst wäre ich, glaube ich, ein bisschen zu weit in den Endanflug gekommen. Deswegen bin ich, nachdem er mich korrigiert hat, bin ich noch mal näher Richtung Bahn gekommen und dann war das schon ganz interessant. Also ich glaube, meine Endanflugkurve habe ich in ganz entspannt in 400 Fuß gemacht. Also so, genau, wie es sein soll, aber die war nicht mehr weit von der Bahn entfernt.
Ich gucke gerade mal, 471 Fuß.
Ja, genau. Also so, wie man es eigentlich machen sollte. Ne? Also so 400 Fuß habe ich mal so gelernt, das sollte deine Kurve sein. Aber die war nicht mehr weit von der Schwelle entfernt, diese Kurve. Und das war schon eine interessante Übung. Die hatte ich so jetzt noch nie gemacht, hat mich aber auch nicht mordsmäßig gestresst. Es war schon interessant. Also ich glaube nicht, dass er mir jetzt einen Strick draus gedreht hätte, wenn es nicht gepasst hätte. Dann hätten wir halt gesagt, okay, das machen wir jetzt irgendwann nochmal. Weil so einen langen Gleitweg hast du ja normalerweise nicht. Wenn du bei 2600 Fuß der Motor ausgeht, dann suchst du dir ja ein Feld irgendwo in der Nähe aus und nicht irgendwie 5 nautische Meilen von dir entfernt.
Also du hattest zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, jetzt gerade bei diesem simulierten Motorausfall, wenn ich nicht die perfekte Entscheidung treffe, haut er mich auch nicht in die Pfanne.
Nee, gar nicht. Das war eher das war wirklich so ein Thema, jetzt gucken wir mal.
Okay.
Das war wirklich wie zwei Piloten, lass uns mal gucken, ob das funktionieren würde.
Okay. Was ist dein Prüfer für ein Typ? Das ist er wahrscheinlich schon ein älterer?
Ja, also er ist älter. Ich weiß gar nicht, was er beruflich macht. Ich weiß, dass er gerade ein Type-Rating für eine 747 macht.
Was man alles macht als Prüfer, ne?
Ja, eben, wenn man zu viel Zeit hat, ne? Ja. Von daher, ihm war ganz klar wichtig, dass man gut fliegt, dass man sich Gedanken übers Fliegen macht. Dass man nicht wild drauf losfliegt oder dass man nicht unsicher fliegt. Er hat mir von anderen Flugschülern erzählt, die er vorher hatte, also jetzt nicht meinen Kollegen, sondern einfach die Tage davor, die wirklich Probleme hatten, einen Flugplatz zu finden und die 3 Anflüge gebraucht haben und sowas, da guckt er dann schon ein bisschen strenger hin. Aber wenn er das Gefühl hat, okay, erstens, du machst dir Gedanken zum Fliegen und zweitens, du kannst fliegen im Sinne von, du kannst Kurs halten, du kannst Höhe halten, du kannst Kurven sauber fliegen, du kommst auch mit solchen Situationen wie vielen Flugzeugen oder so einem Motorausfaller und einer unbekannten Situation, kommst du zurecht und verfällst nicht in Panik, dann ist das alles kein Problem.
Das, was du jetzt gerade so alles angesprochen hast, sind das auch so die typischen versteckten Stolperfallen im Checkflug, über die kaum jemand spricht oder die, an denen es dann hapert, dass die Leute durchfallen? Könntest du dir das vorstellen?
Kann ich mir vorstellen. Ich bin natürlich kein Prüfer. Das müssten wir mal einen Prüfer fragen. Wäre bestimmt auch nochmal eine interessante Folge, die wir jetzt irgendwann mal aufnehmen wollen. Aber ja, ich glaube, es geht den meisten Prüfern nicht darum, klar, auf der einen Seite haben sie ihre Checkliste, die müssen sie abarbeiten und diese Checkliste ist ja auch allen bekannt, also Ich bin die vorher mit meinem Fluglehrer auch abgeflogen. Das ist jetzt kein Geheimnis, was da alles drankommt. Darauf kann man sich vorbereiten. Darauf sollte man vorbereitet sein. Und dann geht es ja wirklich darum, eher dieses Airmanship zu finden. Kann derjenige im Luftraum sich sicher bewegen? Wie verhält er sich in brenzlichen Situationen? Unser Kollege Sebastian, der ja auch mit uns in Italien war und mit dem du ja auch letztens rumgeflogen bist, erzählt doch immer gerne auch von seiner Prüfung, wo ihm einfach eine PC-12 oder sowas in Rendsburg oder Itzehoe die Platzrunde abgeschnitten hat.
Ja, irgendwie so. Was ganz Schnelles, Großes.
Genau. Und dann musste er doch auch durchstarten und sowas. Und er sagt auch, ab dem Moment, wo er diese Entscheidung getroffen hat, war der Prüfer anders drauf. Stimmt. Und ich glaube, dass es wirklich den meisten Prüfern wirklich darum geht, wie ist die Entscheidungsfindung? Also wie entscheidest du, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert? Mhm. Weil jeder von uns wird mit Situationen konfrontiert werden während seiner PPL-Karriere, die man so in der Prüfung oder in der Flugvorbereitung einfach nicht erlebt hat. Ne, das sagen wir ja jedes Mal nach der Hörerreise. Okay, unser fliegerischer Horizont hat sich deutlich erweitert. Und die Prüfung bereitet dich ja nur darauf vor, möglichst schlau zu entscheiden in dieser Situation.
Ja. Jetzt habt ihr diese Notlandeübung zufälligerweise in Michaelisdorn gemacht. Mhm. Und wie verläuft jetzt der weitere Flug südlich der Elbe? Geht das jetzt genauso entspannt weiter?
Also in St. Michaelisdorn sind wir ja gar nicht gelandet, sondern haben dann am Ende nur ein Lowerport gemacht, was mir am Ende dann das Landegeld gespart hat. Dann sind wir praktisch wieder zurück nach Stade geflogen. Dort musste ich natürlich auch wieder ein bisschen um diese EDR rum. Und dann hoch, da sind wir relativ hoch gewesen. Ich glaube so 2900 Fuß. Und dann haben wir die Stall-Übung gemacht. Vor denen hatte ich ein bisschen Respekt. Also Stallen an sich ist ja jetzt nicht schlimm. Ist manchmal für den einen oder anderen ein unschönes Gefühl, wenn man da so ein bisschen hängt. Wovor ich ein bisschen Respekt hatte, war der Stall in der Kurve. Weil da haut es einen ja schon teilweise ganz schön rum.
Ja, mit der Thermik und so ist dann natürlich schon mal ein anderer Schnack, ne?
Eben. Und dann am Ende, also wir haben erstmal einen Langsamflug gemacht, dann ein Full-Power-Stall. Das hat alles wunderbar funktioniert, genauso wie man es haben soll. Also die ersten Stalls, wenn ich hier auf Flysto gucke, da habe ich kaum Höhe verloren. Das war alles sauber. Und den letzten Stall, da hat er gesagt, okay, da bin ich jetzt aber auch mit dabei. Den haben wir Full Power on und dann noch in die Kurve rein. Da hat es uns ja wirklich einmal ein bisschen rumgeschleudert. Das war schon eine Erfahrung, die war interessant.
Okay.
Das war aber auch wieder eher so ein Thema. Lass uns mal gucken, was geht und wie kriegt man das hin. Also mehr ein Lerneffekt als eine Prüfung.
Okay. Also eigentlich von Anfang an kann man sagen, auf Augenhöhe, ne?
Ja, also das würde ich schon so sagen, ja. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass er da den Prüfer raushängen lässt.
Schön, das ist eigentlich sehr schön. Also hast du dich auch die ganze Zeit mit ihm wohlgefühlt? Also war das überhaupt, dass du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl hattest, ich bin hier gerade in der Prüfungssituation?
Naja, dass ich in der Prüfungssituation war, war mir, glaube ich, schon bewusst. Aber es war angenehm. Also es war schon so, dass ich ihm was beweisen sollte oder wollte. Ein bisschen wie wenn es mein Fluglehrer gewesen wäre oder sowas. Ne? Einfach, guck mal, ich kann fliegen. Ich will dir das auch beweisen. Und du sollst das am Ende auch abnicken. Das Gefühl hatte ich schon. Aber es war jetzt nicht so ein krasses, eine krasse Prüfungssituation. Also ich habe definitiv von meiner Theorieprüfung habe ich mehr geschwitzt als jetzt davor.
Echt?
Ja.
Weil?
Keine Ahnung.
Das ist ja witzig. Als wir über Theorie gesprochen haben, da hatte ich so das Gefühl, naja, da hat er sich halt morgens um 5 ins Auto gesetzt, nach Oldenburg geeiert, hat mal schnell hier seine Prüfungsfächer geschrieben, sind nach Hause gefahren.
War ja am Ende auch so, aber trotzdem war ich da aufgeregter.
Weil, okay.
Bei der Prüfung kann es ja einfach so sein, wenn er irgendwie durch den Simulator irgendeine blöde Frage oder mehrere blöde Fragen ausgewählt werden, kannst du da durchfallen, egal ob du es, also weil du es, obwohl du es halbwegs kannst. So. Ich würde behaupten, wie gesagt, ich bin kein Prüfer, aber wenn du hier in so einer praktischen Prüfung relativ viel richtig machst, 80% oder sowas, dann, na gut, in der Theorieprüfung kommst du auch mit 80% weiter. Aber trotzdem war ich hier einfach sicherer und habe gedacht, naja, das kann ich gar nicht so verhauen. Und wenn ich irgendeine Landung nicht hinbekomme, dann mache ich nochmal eine zweite Landung und dann ist das, dann wird das schon passen. Weiß ich nicht. Also ich war vor der Theorieprüfung einfach deutlich aufgeregter als vor der praktischen. Da war ich relativ entspannt. Natürlich haben auch die Fluglehrer dazu beigetragen. Ne? Erstens hat unser Hauptfluglehrer mit uns allen, die er zur Prüfung zulässt, fliegt er ja einmal so die wichtigsten Punkte auch nochmal ab. Also nicht das komplette Programm, aber gerade diese Stall-Übung, diese Kurvenflugübung und sowas, alles, was mit Landen zu tun hat, das haben wir ja alles geübt und das haben wir ja auch in der Ausbildung zum Erbrechen geübt. Das wusste ich also, dass ich das kann.
Okay. So, und dann seid ihr nach Stade zurückgekommen und dann habt ihr wahrscheinlich noch so ein bisschen Ziellandeübung gemacht.
Genau. Also das Erste, was wir gemacht haben, war, lass mich mal schauen, ja genau, eine ganz normale Ziellandeübung aus 2000 Fuß über dem Platz. Ganz normal rein. Ich glaube, das war okay, so, wenn ich da so richtig reingucke. Ja, bin ein bisschen hoch reingekommen, was bei einer Ziellandeübung, glaube ich, normal ist. Ja, ungefähr auf der Hälfte der Bahn bin ich aufgesetzt. Also jetzt nicht perfekt, das war jetzt keine super Ziellandeübung im Sinne von kurz hinter der Schwelle aufsetzen, aber alles noch im sauberen Bereich. Dann haben wir eine normale Platzrunde gemacht. Ich glaube, die nächste Landung danach war Landen ohne Klappen. Die haben wir nochmal gemacht. Auch kein Problem. Und dann war etwas, das hat er auch vorher in der Vorbesprechung gesagt, wir machen die The Impossible Turn. Sagt er ja bestimmt. Wir sind also so auf 700, 800 Fuß hochgestiegen im Querabflug und haben dann gesagt, okay, Motor fällt aus, lass mal zurückgehen. Was bei uns ja auch durchaus vorgekommen ist. Also wenn ich an unsere Delta Echo Oscar Foxtrot erinnere, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, dass die vor circa einem Jahr einen Motorschaden hatte, war das genau die Situation. Die Jungs sind ja irgendwie auch vom Checkflug zurückgekommen, haben einen Touch-and-Go gemacht und ich glaube, im Abflug haben sie einen Leistungsverlust gehabt. Aber nicht hundertprozentig, sondern halt so ein Partial Power Loss. Und das genau das Gleiche hat er auch simuliert. Das hat er auch vorher in dieser theoretischen Phase nochmal angesprochen. Der häufigste Motorverlust oder der häufigste Motorausfall ist ja nicht, dass der Motor auf einmal sagt, nö, ich bin nicht mehr da, sondern du hast so einen schleichenden Leistungsverlust. Und den haben wir da simuliert. Das heißt, wir haben nicht komplett zurückgezogen, sondern irgendwie 25%, 10% und sowas. Und dann haben wir geguckt, okay, kommen wir zurück. Und das war auch eine nette Erfahrung, weil das war am Ende eine ziemlich sichere Sache.
Okay. War er dann da auch mit dabei in den Controls oder warst du alleine, dass er gesagt hat, ich mach da mit, ich mach da nicht mit?
Ich glaube, er wäre mit dabei gewesen oder wäre einsatzbereit gewesen. Also so wie ein Fluglehrer praktisch. Die meiste Zeit war er wirklich komplett raus und nur bei dieser einen Stall-Übung, von der ich vorhin erzählt habe und jetzt bei dieser Übung hat er gesagt, okay, ich fühle da jetzt mal mit und notfalls kriegen wir das dann gemeinsam hin.
Mhm. Ja. Und der Impossible Turn hat funktioniert?
Ja. Das war am Ende, also ich glaube, ich habe solche Übungen auch schon mit Fluglehrern gemacht, so dass wir mal enge Platzrunden auf einer geringeren Höhe gemacht haben, um genau sowas zu simulieren. Was machst du, wenn der Motor irgendwo in der Platzrunde ausfällt? Wie reagierst du dann? Und aus 800 Fuß ist das jetzt nicht mehr so kritisch. Also ich fand es überhaupt nicht kritisch, da diesen Anflug zu machen.
Okay. Jetzt habe ich so eine schöne Frage vorbereitet und jetzt bist du so eine coole Sau und warst jetzt überhaupt nicht aufgeregt, weil ich wollte jetzt eigentlich mal von dir eine mentale Strategie wissen, wie du mit Nervosität und diesem Prüfungsdruck umgegangen bist.
Vorbereitung. Das ist doch das A und O. Das ist, ich war ja nur in Anführungsstrichen so locker drauf, weil ich mich vorbereitet habe, weil ich diese Strecke im Simulator mehrmals durchgegangen bin, weil ich auch die Tage vorher mir alle möglichen Fragen überlegt habe. Ich hatte zum Beispiel unglaublich Schiss davor, dass er mich irgendwas zu diesen blöden Antennen am Flugzeug fragt. Das ist ja eine beliebte Prüferfrage, habe ich zumindest häufiger mal gelesen. Hätte ich ihm nichts sagen können. Du gibst halt so ein paar Antennen, einige sind fürs GPS, einige sind für NAVCOM, einige sind für ADF hat die ja nicht, aber eine für NAV, eine für COM, so. Welche ist? Pff. So.
Irgendeinen Sinn wird sie haben.
Ja.
Wenn nicht, gucken Sie doch einfach mal ins POH rein, Herr Prüfer.
Ja, habe ich ja reingeguckt. Steht noch nicht mal. So. Genau. Auch darauf, wie gesagt, Vorbereitung. Ich habe natürlich auch so die gängigen Foren durchgelesen, was da so kommt. Ne? Also gerade einige Leute kennen ja Aviation Hero als Anlaufpunkt für BZF-Prüfungen. Die haben eine ganz nette Community, wo auch Leute ihre Prüfungsflüge reinstellen. Und da kann man auch mal nachlesen, wie haben die denn das gemacht? Was waren so die typischen Themen und so weiter? Eine Sache, die wir hier zum Beispiel gar nicht besprochen haben, war, dass gerne von einigen Prüfern sowas gemacht wird, du planst ein Dreieck, aber dann sagt er nach dem ersten Leck, ja, nee, wir fliegen jetzt nicht dahin, sondern wir fliegen dahin und du sollst deine Route mehr oder weniger im Flug auf einmal umändern. So mehr oder weniger nach Daumenregeln, na, ich bin jetzt hier, dann fliege ich jetzt ungefähr den Kurs und brauch ungefähr 10 Minuten, dann sollte ich da sein. So. Und auf solche Sachen habe ich mich einfach vorbereitet. Also gedanklich, was für Plätze könnte er noch anfliegen? Also Uetersen hat er von sich aus gesagt, machen wir an so einem Tag gar nicht, weil da ist ja nur Schwermetall in der Luft. Aber dann, er hätte ja sagen können, komm, lass uns mal nach Itzehoe fliegen und sowas. Und darauf habe ich mich dann einfach eingestellt.
Okay. Also der Plan, der berühmte Plan B, C, D, E und F.
Richtig.
Hast du alles dabei gehabt? Himmel nochmal.
Und alles durchprobiert, alles im Simulator durchgespielt und auch noch relativ viele Flugstunden vor der Prüfung gehabt. Also ich bin ja tatsächlich mit 45,01 Stunden angemeldet worden und die letzten paar Stunden waren halt wirklich hauptsächlich darauf gemünzt, dass ich diese fliegerischen Skills nochmal reinkriege, weil das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, als ich so ein bisschen länger Strecke geflogen bin, um Stunden zu sammeln. Die Landungen wären ja nicht unbedingt besser, ne?
Nee.
So, und dann fliegst du das erste Mal wieder mit Fluglehrer, weil bei mir fehlte zum Beispiel noch die Verkehrsflugplatzeinweisung. Also sind wir einmal nach Bremen geflogen und die Landungen waren echt nicht so besonders. Da habe ich gedacht, okay, das hätte ich gerne, mache ich noch mal eine Flugstunde alleine, wo ich einfach nur ein paar Platzrunden fliege, um das Landen wieder ein bisschen einzuschleifen.
Schlampig wird's von alleine, ne? Sagt doch hier immer Hermann.
Ja, ist so.
Ja, ist tatsächlich so.
Das geht ganz schnell und da muss man halt auch ein bisschen selbstkritisch mit sich selber sein, ne? Also klar macht Strecke fliegen viel Spaß und so weiter, aber wenn man so ein bisschen guckt, was sind denn die Anforderungen in der Prüfung und was sollte ich dann nochmal mir reinholen, dann sollte man da auch einerseits selbstkritisch sein und andererseits vielleicht auch nochmal mit einem vielleicht auch ein bisschen strengeren Fluglehrer nochmal fliegen.
Sich einfach nochmal dann auch nochmal schleifen zu lassen.
Genau.
Damit man so eine Prüfung, wahrscheinlich einfach mal so einen Prüfungsflug mal komplett durchspielen. Ne?
Ja, dann ist man auch nicht überrascht.
Aber was machen denn jetzt zum Beispiel die Flugschüler da draußen, Johann, die jetzt zum Beispiel jetzt nicht auf den Flugsimulator zugreifen können oder ja, die das jetzt, also die, sagen wir jetzt einfach mal, die haben da jetzt keinen Bock drauf. Was würdest du denen raten? Was gibst du denen mit?
Naja, also selbst wenn du nicht im Flugsimulator dich vorbereiten kannst, kannst du dich wenigstens gedanklich vorbereiten. Und dieses berühmte Chairflying, was wir jetzt schon auch in mehreren Folgen bestimmt auch mit dem Rainer Krumm besprochen haben, dass du dir einfach deine Karte nimmst, vielleicht noch mal ein Bild von einem Cockpit ausdruckst und sagst, okay, ich sitze jetzt hier in meinem Flieger, hier sind meine Knöpfe, ich mache meine Handbewegung, in meiner Platzrunde mache ich den und den Ablauf und so weiter. Oder wenn ich rein, auch dem Funk kannst du ja abspielen, ich starte in Stade, ich mache erstmal mal in Stade meine ganze Anmeldung und so weiter, dann melde ich mich in Stade ab, höre eine Artis ab. Ich kann mir irgendeine Artis ausdenken oder irgendwo aus dem Internet abhören und versuchen mitzuschreiben. Dann funke ich mit dem Turm. Das kann man alles gedanklich durchspielen.
Ja, das ist richtig, da hast du recht.
So, da braucht man keinen Flugsimulator für. Und dann fühlt man sich auch vorbereitet. Das ist genau das, was es gibt ja Golfer oder Rennfahrer oder sonst was, die bereiten ihr ganzes Match oder ihr ganzes Rennen so vor.
Michael Schumacher ist, glaube ich, die Rennstrecken immer mit dem Fahrrad abgefahren. Habe ich mal gehört. Ja. Ich weiß es nicht.
Ja.
Von der Formel 1 zurück zur Fliegerei. Du landest jetzt, du machst die Abschlusslandung. Jetzt steht das Debriefing an. Wann hast du gesagt bekommen, jo, du hast bestanden? Noch im Flieger auf der Bahn oder nach Abstellen am Platz?
Ich glaube, nach Abstellen hat er es dann offiziell gesagt. Aber es war eigentlich klar, dass das passt.
Okay. Hat es dann auch noch ein Debriefing gegeben oder gab es dann einfach nur ein Schulterklopfen, wird gut gemacht?
Ein kurzes. Wir haben ein kurzes Debriefing gemacht, was gut war. Er wollte natürlich auch noch mal Feedback haben von uns beiden Prüflingen, wie er sich verbessern kann. Und wir haben halt beide gesagt, dass die Atmosphäre gut war, dass wir auch beide einiges Neues gelernt haben, ne? Was ich schon erzählt habe mit dem Stall und auch mit dem langen Gleitflug und so weiter. Dass wir auch bei ihm dann noch was gelernt haben und das, glaube ich, fand er auch ganz gut. Also ein kurzes Debriefing, auch hauptsächlich, weil er noch mit einem eigenen Flugschüler bei uns am Platz war und es an dem Tag, dadurch, dass es ja so heiß war, bauen sich ja gerne mal Gewitter Richtung Abend auf und die kamen auch langsam rein und die beiden wollten ja noch zurück.
Wo mussten die denn eigentlich hin?
Ich weiß nicht, ob Bremen oder Oldenburg, irgendwo die Ecke.
Okay.
Also jetzt nicht groß was, aber wenn da schon irgendeine Front steht, ist es halt doof.
Ja, klar. Dann heißt es ab ins Flugzeug und Feuer frei.
Genau.
Was gibst du den Flugschülern da draußen mit, die jetzt kurz vor der Prüfung stehen, die jetzt mit ihrem Fluglehrer den Prüfungsflug mal durchgespielt haben, die jetzt nervös sind? Also klar, Vorbereitung ist das A und O. Aber ja. Was...
Am Ende, die meisten Prüfer wollen einem ja nichts Böses. Die wollen einfach nur sicherstellen, dass wir alle sicher fliegen können. Und dass diejenigen, die sie geprüft haben, am nächsten Tag nicht vom Himmel fallen. So. Normalerweise sollte eine Flugschule oder ein Flugverein so gestrickt sein, dass er dich als Flugschüler nicht anmeldet, wenn er nicht der Meinung wäre, dass dem der Fall ist. Und ich würde behaupten, dass die meisten Flugschulen und Vereine auch immer noch mal sowas wie eine simulierte Flugprüfung machen. Und da weiß man ja schon, wo man steht. Und wenn man dann Feedback bekommt, was man noch mal extra machen sollte, dann sollte man sich das zu Herzen nehmen und vielleicht noch mal 1, 2, 3 Flugstunden draufsatteln. Ich hatte ja gesagt, bei mir waren es jetzt genau die 45, die man braucht, aber es ist ja keine Schande, wenn man sich mit 50, mit 60 oder mit 70 anmeldet. Ist doch egal. Hauptsache, man fühlt sich sicher, weil das ist ja auch noch das Besondere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man dann, oder wie es dir gegangen ist, wenn man dann die ersten Flüge alleine macht, sowohl in der Ausbildung als auch später, wo keiner daneben sitzt, dann wird einem wirklich auf einmal bewusst, ups, jetzt liegt es ja echt an mir, da ist keiner mehr, der irgendwie nochmal reingreifen kann. So. Und wenn ich dieses Gefühl nicht schon vor der Prüfung habe, dann sollte ich mich echt fragen, will ich denn die Prüfung jetzt machen?
Also ich erinnere mich an meine erste Solo-Platzrunde. Und das war schon sehr, ja, ein tolles Gefühl, weil der Fluglehrer nicht mehr daneben saß, aber das war auch komisch.
Mhm.
Weil du warst halt jetzt alleine in dem Flieger und du warst jetzt auch alleine verantwortlich dafür.
Genau. Und es ist keiner mehr da, der dich retten kann, wenn du irgendwie Bockmist baust, ne?
Ja. Das ist heute auch noch schön, mal alleine unterwegs zu sein. Aber so auch zu zweit ist das irgendwie auch immer ganz nett.
Mhm.
Ja. Also ich persönlich, ich freue mich riesig, dass du jetzt diesen finalen Schritt gegangen bist, dass du jetzt endlich den Schein hast. Frage, wie viele Stunden hast du jetzt schon nach Scheinerhalt gesammelt?
Ich habe danach noch einen Flug gemacht, und zwar nach Heidebüsum. Dort hatte ich auch vor der ersten Landung tatsächlich dieses Gefühl, boah, das ist ja jetzt deine erste Landung als Scheininhaber. Es war schon irgendwie ein anderes Gefühl. Danach kam der Urlaub und so weiter, von daher ist da jetzt nichts Neues dazugekommen. Am Freitag, sofern das Wetter will, will ich jetzt einmal schnell über Wacken rüber. Da ist ja gerade so ein größeres Konzert. Und da will ich mal gucken, ob ich das auch von oben hören kann.
Okay.
Und schön. Am Ende August habe ich geplant, dass wir mal wieder einen Ausflug zusammen machen.
Richtig. Da geht es für uns beide nach Hildesheim zum Mettbrötchen-Fly-In zur Aviators Farm.
Das wird spannend.
Mein lang gehegter Traum, mein Wunsch geht in Erfüllung. Ich darf Rechtsplatz nehmen in der Aquila und ich darf natürlich ganz diszipliniert funken.
Das werden wir dann ja sehen.
Ja, wir werden es mit der GoPro und mit dem Zoom H1N werden wir es dokumentieren und dann auf YouTube veröffentlichen. Ich freue mich. Johann, vielen, vielen herzlichen Dank erstmal für diese ehrlichen Gedanken, dass ich bei dir mit bei Flysto mit reingucken durfte. Nochmal meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Ich freue mich riesig, dass du jetzt den Schein hast.
Dankeschön.
Und jetzt
danke.
Deine
ich freue mich
hast.
Auch, dass ich dich jetzt endlich durch die Gegend kutschieren darf.
Ich freue mich. Also wenn ich dann irgendwann leicht schnarchend sabbern neben dir sitze, dann weißt du, okay, hast alles richtig gemacht.
Genau.
Ich freue mich auf die nächsten Ausflüge mit dir dann jetzt endlich als vollwertiger Pick.
Genau, ja, ich freue mich da auch drauf. Wo du gerade von Ausflügen redest, ist ja auch noch eine größere Sache im Oktober geplant.
Richtig, genau. Wir planen mit Johann, ja, ich würde es gerne mit dir planen, aber du hast leider keine Zeit.
Richtig.
Aber wir planen mit Arne zusammen eine Reise vom Nachmittag, dem 2. Oktober bis zum 5. Oktober. Und zwar mit dem Schwerpunkt auf Einflug und Funkdisziplin in Delta-CTRs, also einmal in Kontrollzonen rein und wieder raus. Das Ganze soll in Aschaffenburg starten mit Briefing durch Arne. Arne wird mit mir zusammen fliegen, wir werden durch den Kurs führen. Dann geht es nach Dresden mit Stadtführung und dann geht es nach Karlovy Vary. Da geht es dann auf Englisch weiter. Ja, wer Lust, Laune hat, der kann sich da gerne bei uns anmelden. 12 Leute dürfen mit, 6 Flugzeuge nehmen wir mit. Also 2 pro Flieger, mehr soll es nicht werden, damit jeder auch einen Lerneffekt hat. Also wenn ihr Bock habt, schreibt uns eine E-Mail oder auf Insta.
Genau.
Und wir mal das nächste Mal nehme ich dich dann einfach wieder mit.
Ich hoffe, ich habe nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Zeit.
Ja, ich hoffe es auch. Nicht, dass wir jetzt nur noch getrennt voneinander fliegen.
Naja, deswegen sind wir ja nach Hildesheim jetzt unterwegs.
Da freue ich mich drauf.
Übrigens, den Flug habe ich auch schon im Simulator durchgespielt. Du siehst, ich bereite mich immer vor.
Das ist super. Toll, ich setze mich nur noch nebendran und mache nur noch ein bisschen Fiss, Einladungsruf, Ausladungsruf.
Ja, wir fliegen auch durch die Hannover CTR, da darfst du noch mal richtig funken.
Oh, dann muss ich auch sogar eng. Oh, dann werde ich mich vorbereiten. Da werde ich jetzt auch Chairflying machen. Johann, vielen, vielen lieben herzlichen Dank fürs Interview.
Ich danke dir für die Fragen.
Benny, Happy Landings wünsche ich dir jetzt zukünftig.
Das wünsche ich euch allen auch.
Jawohl, bleibt gesund da draußen, viel Spaß. Geile Saison, geile Restsaison. Passt gut auf euch auf. 23. Oktober sind wir in Hildesheim. Wir freuen uns. Bis dahin. Macht's gut. Tschö mit Ö.